Und ich dachte, wenn ich das für mich erreicht habe, dann ist alles anders. Dann hast du das erreicht, wovon du immer geträumt hast. Und im Grunde genommen, so hart es sich jetzt auch im Rückblick anhört, war es der sinnloseste Tag in meinem ganzen Leben bis dato, weil ich erkannt habe, dass es gar nichts ändert.
Du hast beruflich schon so einiges erreicht und fragst dich zugleich immer wieder mal, was will ich wirklich? Wie will ich leben und arbeiten? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Gina Friedrich, Career- und Life-Coach für Menschen, die ihre Zukunft bewusst gestalten wollen. Jeden Donnerstag bringe ich dir inspirierende, erfolgreiche und auch bekannte Persönlichkeiten aus der Business-, NGO- und Sportwelt. Sie alle teilen mit dir, was diese Fragen für sie bedeuten, wie sie mit Herausforderungen umgehen und ihren Weg gestaltet haben, um dahin zu kommen, wo sie heute stehen. Du bist neugierig und willst nichts verpassen? Besuche mich auf gina-friedrich.com oder abonniere diesen Podcast gleich hier. Und nun lass dich inspirieren auf deiner ganz persönlichen Reise in Richtung der Zukunft, die du dir wünschst. Los geht's! Das ist Folge 7. Toll, dass du einen Teil deiner Zeit heute mit mir verbringst. Naja, mit mir und Florian Wildgruber. Florian hat in seinem Leben schon so einiges erreicht. Er ist deutscher Meister und Europameister im Triathlon, Ironman Hawaii-Finisher und wurde dreimal Sportler des Jahres. Die Zeit im Profisport liegt mittlerweile hinter ihm. Und heute ist er Redner des Jahres 2019 und Bestsellerautor. Mit seinen Werken erhält man die Schatzkarte zu den persönlichen Stärken und erfährt, warum wir alle mehr können, als wir glauben. Er ist zudem studierter Fitnessökonom und Master in Sportpsychologie, Gesundheitsmanagement und Coaching. Florian wird uns erzählen, wie er trotz schwierigsten Voraussetzungen seine Ziele erreicht und was ihn dabei angetrieben hat und wie die Menschen um ihn herum hierbei eine ganz große Rolle gespielt haben. Er berichtet uns, wie das Erreichen seines damals größten Zieles am Ende der sinnloseste Tag seines Lebens wurde und warum Verstehen für ihn immer den Trostpreis bekommt und Erleben den Hauptpreis. Und jetzt herzlich willkommen, Florian.
Hallo Gina, danke für die Einladung.
Ja, ich finde es super, dass du heute da bist. Ich durfte dich und deine inspirierende Geschichte ja schon kennenlernen bei, ich glaube, das war eine Gedankentanken-Rednernacht vor einer Weile in Köln. Und umso mehr freue ich mich, dass wir heute eben beieinander sind, um über deinen Weg ein bisschen zu sprechen.
Ja, ich freue mich auch. Ich bin gespannt, was uns da jetzt beide erwartet.
Und das sind die Zuschauer vor allen Dingen, die Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz bestimmt auch. Ich habe ja eingangs eben so ein bisschen erzählt von deinen vielen und vielfältigen Erfolgen. Und da mag manch einer wahrscheinlich denken, um all dies vor allen Dingen in so jungen Jahren erreichen zu können, braucht es ja bestimmt die idealen Ausgangsbedingungen und vor allen Dingen eine Menge Talent. Magst du uns aus deiner Sicht mal ein bisschen was dazu erzählen?
Ja, gerne. Ich versuche es mal möglichst kurz zu fassen. Also generell war es so, dass ich zu meiner Geburt ein paar Sachen mit auf den Weg bekommen habe, die jetzt nicht ganz so optimal waren. Das heißt, ich hatte ein paar körperliche Einschränkungen, zum Beispiel eine halbseitige Lähmung, eine Hüftdysplasie, also eine Fehlstellung von der Hüfte und noch ein paar andere, sage ich jetzt mal, Kleinigkeiten. Die konnte man relativ gut dann auch in den ersten Lebensjahren beheben. Das ließ sich gut, gut managen. Und dann kam natürlich irgendwann auch die persönliche Entwicklung dazu. Und dann als kleines Kind hat sich dann herauskristallisiert, dass ich jetzt nicht allzu gut darin bin, still zu sitzen und das zu machen, was andere sagen. Das heißt, es hat irgendwann auch die Diagnose ADHS gegeben, was natürlich dann auch im Kontext der Schule und so weiter nicht so ganz förderlich war. Und ja, das könnte man jetzt meinen, sind jetzt nicht unbedingt die besten Bedingungen dafür, zu sagen, okay, ich werde irgendwann mal Profisportler, beziehungsweise ich schreibe auch irgendwann mal ein Buch oder mehrere Bücher und halt Vorträge. Aber hatte ich das große Glück, dass ich Menschen hatte, die mir gezeigt haben, wie man trotzdem dann in diesen Situationen diese Möglichkeiten nutzt oder die Stärken nutzt, die einen dann tatsächlich ja nach vorne bringen können.
Das heißt, es waren Menschen, die dich auf diesem Weg begleitet haben, tatsächlich für dich dein Potenzial oder über diese Dinge, diese Ausgangssituation hinaus, dich zu entwickeln und zu fördern?
Ja, gut, ich denke, im Grunde genommen sind es immer Menschen, denn zumindest Menschen, die dir den Anstoß dazu geben, es können natürlich dann auch Situationen oder bestimmte Projekte oder Ähnliches sein, die einen dann antreiben. Dennoch glaube ich, dass es vor allem Menschen sind, die entweder einen da inspirieren, motivieren, begleiten, fördern, fordern. Genau, und das war bei mir halt der Fall, dass es da bestimmte Leute in meinem Umfeld gab, die dazu beigetragen haben, dass ich da mich auf den Weg mache.
Das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, das glaube ich. Gibt es andere Faktoren, die eine wichtige Rolle gespielt haben auf diesem Weg dorthin, wo du heute stehst?
Also wie gesagt, im ersten Moment auf jeden Fall die Menschen, die ich im Umfeld hatte. Und dann mit Sicherheit einer der größten Einflussfaktoren war der Sport bei mir, der schon relativ früh sehr präsent war und sich dann halt dementsprechend auch irgendwann ausgeweitet hat, bis ich dann ja schlussendlich beim Triathlon gelandet bin, wo ich dann auch einen sehr großen Teil meiner Lebenszeit verbracht habe, einen sehr intensiven Teil verbracht habe. Ja, und das war definitiv ein sehr, sehr guter Lehrer, der Sport.
Das ist ja echt verrückt, ne? Wenn man überlegt, wo du herkamst, im Sinne von, was die Voraussetzungen waren, vielleicht auch körperlich, dass du am Ende so erfolgreich im Sport warst, das ist ja echt beeindruckend. Jetzt frage ich mich gerade, was dich in dieser Zeit, und ich kann mir gut vorstellen, dass gerade im Sport das ja auch nicht immer leicht ist und es da auch sehr schwierige Phasen gibt, was hat dich angetrieben in all den Jahren, in denen du im Sport so aktiv und erfolgreich warst?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage, auf die ich vor ein paar Jahren vermutlich anders geantwortet hätte, wie ich es jetzt tue. Es ist nämlich auch eine Antwort, die ich jetzt mir auch in den letzten Jahren sehr gut überlegt habe. Denn es gibt, glaube ich, unterschiedliche Motive, warum man bestimmte Dinge tut. Erstens, es macht auch zu einem gewissen Grad Spaß natürlich. Es gibt den Moment, dass man merkt, okay, man kann sich bestimmte Dinge erarbeiten. Ich habe gemerkt, ich werde besser. Ich kann mir bestimmte Sachen erkämpfen, erarbeiten mit viel Disziplin und Arbeit. Und die andere Sache, da war natürlich auch der Faktor dabei, dass Menschen da an mich geglaubt haben. Und dann war natürlich, und das ist für mich auch eine Sache, die ich glaube, dass man sich schon eingestehen sollte, für mich ein großer Faktor, dass es vor allem auch die Menschen waren, die nie an mich geglaubt haben. Das heißt, die Menschen, die immer gesagt haben, das funktioniert nicht, das bekommst du nicht hin, das geht nicht, die waren ein großer Antrieb dazu, dass ich ja mich da auch zu einem gewissen Grad dahin entwickelt habe. Was aber unterm Strich nicht unbedingt nur positiv ist. Ja, also ich sage jetzt immer, ein von weg etwas ist bei weitem nicht so gut wie ein hinzu etwas langfristig gesehen. Und das hat dich, da kommen wir wahrscheinlich später auch noch drauf zu sprechen, dann auch irgendwann gemerkt, dass dieses, ich versuche anderen, ja, anderen gerecht zu werden, anderen etwas zu beweisen, zwar einen sehr weit bringen kann, aber nicht unbedingt der beste Antriebsgrund ist.
Wie bist du damit umgegangen, dass jemand dir das so ja vielleicht auch ganz geradeaus gesagt hat? Es wird doch sowieso nichts, das schaffst du nicht. Wie hast du das so für dich gefiltert, dass du am Ende dadurch Antrieb für dich generieren konntest?
Ich muss natürlich dazu sagen, dass es natürlich auch schon logischerweise sehr, sehr früh angefangen hat in der Schulzeit und so weiter. Da habe ich das natürlich noch nicht so extrem reflektiert in der Phase. In der Phase hat es mir im ersten Moment natürlich auch logischerweise auch wehgetan. Und im zweiten Moment war auch, okay, ich mache jetzt einfach. Ich arbeite jetzt so lange, bis ich das habe, was ich da haben möchte. Da gab es für mich ehrlich gesagt gar nicht den Gedanken daran, boah, wie motiviere ich mich jetzt da, sondern ich habe es einfach gemacht. Da war dieser Antrieb da, ich will das jetzt schaffen, und wie viel Energie das auch immer kosten mag.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es ja physisch und auch emotional schwierige Phasen gibt auf so einem Weg. Wie hast du es gemeistert, daraus zu kommen?
Logischerweise gibt es auf jedem Weg Höhen und Tiefen, die können dazu. Und dadurch, dass ich relativ früh in meinem Leben auch schon erlebt habe, dass genau das halt eben dazugehört, und dass es irgendwie auch immer wieder weitergeht, hat sich für mich ehrlich gesagt diese Frage, wie komme ich jetzt da raus, wie komme ich da jetzt weiter, selten gestellt. Sondern für mich war in den meisten Fällen klar, okay, wo geht's hin? Und dann gab's keine Alternativen. Das heißt, ich habe mir, wenn ich jetzt einfach mal ein Beispiel rauspicke, ich bin in der Früh aufgewacht und hatte jetzt beispielsweise keine Lust aufs Training. Es hat sich für mich nie die Frage gestellt, mache ich das jetzt oder mache ich es nicht? Sondern ich habe es gemacht, auch wenn ich vielleicht in dem Moment dann keine Lust dazu hatte. Ich vergleiche das vielleicht auch gerne mit anderen Routinetätigkeiten, die anderen Menschen, die jetzt keinen Leistungssport machen, auch erleben. Das heißt, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel Zähneputzen, ja, kein Mensch überlegt sich, wie motiviere ich mich jeden Tag zum Zähneputzen, sondern es steht einfach gar nicht zur Debatte, ob ich es mache oder nicht, sondern man macht es einfach. Ja. Und wie gesagt, das sind mit Sicherheit auch Phasen dabei gewesen, wo das vielleicht nicht so klug war, da wäre ja, einfach stur nach vorne zu marschieren. Aber ja, ich wusste halt einfach, irgendwann kommt auch die Phase wieder, wo es besser läuft. Und ja, das hat mich in der Regel auch immer durch diese Phasen getragen, in denen es vielleicht nicht so gut war.
Jetzt hast du in einem Interview mal gesagt, dass statt der Frage, wie motiviere ich mich, es viel sinnvoller ist, sich zu fragen, ist es das Richtige? Ist es die richtige Sache, auf die ich mich da ausrichte? Wie ist es dir gelungen, diese richtige Sache für dich dann zu finden?
Okay, jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Man überlegt sich oft, glaube ich, oder viele überlegen sich oft, so wie ich mir natürlich auch, wer bin ich denn? Was macht mich denn eigentlich aus? Wer bin ich denn in meinem Kern? Und für mich war lange Zeit klar, okay, ich bin der Sportler, der nach außen hin als, sagen wir mal, erfolgreich wahrgenommen wird, der sich viele Dinge hart erarbeitet hat. Aber die Frage ist ja auch dann oftmals, bin ich das wirklich oder mache ich das im großen Teilen auch nur deswegen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss es machen. Ja. Das heißt, für mich war zum Beispiel so ein Aha-Moment auf diesem Weg, der Ironman Hawaii 2016 war das. Das war für mich über viele, viele Jahre der große Traum, da wo ich immer hin wollte. Und dann war es halt 2016 endlich soweit. Und ja, dann bin ich über diese Ziellinie gelaufen, die ich mir jahrelang vorgestellt habe. Und ich dachte, wenn ich das für mich erreicht habe, dann ist alles anders. Dann hast du das erreicht, wovon du immer geträumt hast. Und im Grunde genommen, so hart es sich jetzt auch im Rückblick anhört, war es der sinnloseste Tag in meinem ganzen Leben bis dato, weil ich erkannt habe, dass es gar nichts ändert. Dieses Ankommen auf dem Gipfel führt nämlich nur dazu, dass ich realisiere, okay, vom Gipfel aus geht es erstens nur in eine Richtung weiter und diese Richtung ist nach unten. Und die andere Sache ist, natürlich gab es sehr, sehr, sehr viele positive Dinge auf diesem Weg. Und ich habe sehr viel gelernt und sehr viel mitgenommen. Und dennoch habe ich aber auch realisiert, dass ich nicht nur dieser Sportler bin. Das ist nur eine, bis zu einem gewissen Grad eine Fassade, eine Maske, die ich mir selber aufgesetzt habe, um auch auf gewisse Weise anderen gerecht zu werden. Und ja, von dem her war das mit Sicherheit so ein entscheidender Knackpunkt zu merken, okay, da steckt noch viel, viel, viel mehr dahinter als eben nur dieser Sportler. Und ich denke, wenn man sich die Frage stellt, was ist mein Weg, wo soll es für mich hingehen, wer bin ich denn? Ja. Ich denke, eine der entscheidendsten Fragen auf dem Weg herauszufinden, wer ich bin, ist herauszufinden, wer ich nicht bin. Und diese Erkenntnis, die hat mir extrem viel geholfen. Denn ich glaube nämlich nicht, dass es so ist, dass irgendwann aus heiterem Himmel einem die Antwort auf die Frage, wer bin ich, in den Schoß fällt, sondern dass es einfach ein Prozess ist, in dem man oft auch merkt, wer man nicht ist. Und das bringt einem ja meistens sogar vielleicht noch schneller und besser vorwärts, als die ganze Zeit nur danach Ausschau zu halten, wer ich denn bin.
Spannend, dir da so zuzuhören, wie du das beschreibst. Und eine super Möglichkeit eben, das Feld immer weiter einzugrenzen. Wie ging es für dich dann weiter von da aus, also als du immer mehr wusstest, was es eben nicht ist, wer du nicht sein möchtest?
2016 war dann für mich so der Cut im Profi oder im Leistungssport, im Hochleistungssport. Da habe ich das Ganze beendet. Und ich dachte zu dem Zeitpunkt, ich wusste natürlich von anderen Sportlern, dass es vielen schwerfällt, nach so einer Zeit aufzuhören. Und ich dachte, dass ich gut vorbereitet bin auf die Zeit danach. Und ehrlich gesagt, kann man sich da, glaube ich, nicht drauf vorbereiten. Es kam dann erstmal ein heftiges Loch.
Hattest du denn, darf ich da kurz zwischenfragen, hattest du denn einen Plan? Also du hast jetzt entschieden, okay, die Sportlerkarriere, die hört jetzt hier auf. Wusstest du dann schon grob, also hattest du eine Idee oder einen Plan, wie es dann weitergeht? Oder bist du wirklich erstmal, hast du diesen Cut vor dir gehabt und wusstest noch gar nicht, wohin die Reise geht?
Naja, ich hatte zu dem Zeitpunkt ja auch schon Vorträge gehalten. Also ich war in dem Bereich Vorträge, Seminare und so, war ich ja schon drinnen. Das war kein kompletter Neueinstieg dann. Aber dennoch war es für mich in anderen Bereichen so, dass ich da keinen Plan hatte, dass ich mir gedacht habe, du machst jetzt erstmal alles das, was du jahrelang oder jahrzehntelang nicht gemacht hast. Und du gehst weg und du achtest gar nicht mehr aufs Essen und du trinkst auch mal Alkohol und was auch immer. Du machst all die schönen Dinge, die du vorher nicht machen konntest. Und das wird eine tolle Zeit, dachte ich. Und ein paar Wochen eine tolle Zeit. Aber irgendwann habe ich halt relativ schnell begriffen, naja, gut, so super geil ist es ja gar nicht. Ja. Das war auch so der Moment, wo ich mir gedacht habe, genauso stelle ich mir das vor, wenn jemand irgendwie 40 Jahre lang einen Job macht, den er nicht gerne macht, in der Hoffnung, dass die Rente geil wird. Und dann merken, dass man vermutlich nach 3, 4, 5 Wochen oder vielleicht noch ein paar Monaten realisiert, okay, es ist überhaupt nichts anders, nichts geil. Ja. Ja, von dem her hatte ich da keinen großen Plan. Aber was halt passiert ist, und das war vielleicht auch ganz gut, ich musste mich gedrungenermaßen extrem mit mir selbst beschäftigen. Denn auf einmal waren nämlich die Dinge, von denen ich dachte, dass sie mich ausmachen, dieser Sport, natürlich auch die Anerkennung. Auf einmal hat man nicht mehr jedes Wochenende oder alle 2 Wochen ein Wettkampf, wo man irgendwie vor vielen Leuten dann auf dem Podest steht danach. Keine Zeitungsartikel, keine Medaillen, keine Pokale. All das ist halt auf einen Schlag weg. Und der Sport hat mir natürlich auch einen gewissen Rhythmus, einen gewissen Tagesablauf gegeben. Ja, und dann hatte ich die Möglichkeit, mich auf den Weg zu machen, zu schauen, okay, wie geht es jetzt weiter? Und dann kam natürlich, was heißt natürlich, dann kam irgendwann die Bücher dazu und das mit den Vorträgen hat sich ausgedehnt und da habe ich gemerkt, okay, es ist ein ganz anderes für mich nochmal auf dieser Ebene tiefer zu arbeiten.
Jetzt hast du gerade gesagt, du hast diese Zeit genutzt, um dich sehr intensiv mit dir selbst zu beschäftigen. Wer oder was hat dir dabei besonders geholfen?
Auch hier wieder, es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die damit reinspielen. Also ganz ehrlich, ich hatte natürlich auch ja, Mentoren, gute Freunde, auch professionelle Hilfe, um zu schauen, wie kriege ich denn das, oder wie kriege ich denn bestimmte Dinge in eine vernünftige Spur, auch dass man selbst wenn ich selber als Coach aktiv bin oder arbeite, ist es so, dass man dass ein Supervisor, der von außen mal einen Blick drauf wirft, ja, manchmal oft sehr, sehr hilfreich ist, weil man einfach einen objektiveren Blick auf die Dinge bekommt. Ja. Und zu der Zeit habe ich auch einen Menschen kennengelernt, der mir viele Dinge sehr bewusst gemacht hat. Auch viele Dinge, die sich in meinen ja, Gewohnheiten oder Überzeugungen jetzt in den letzten Jahren sehr verändert haben. Ja, und ich denke, dass auch hier der Weg vor allem durchs Gehen entsteht. Steht. Und dann begegnet man vielen Menschen, wo man sich im Nachhinein vielleicht denkt, das war jetzt Zufall oder nicht. Ja, vermutlich war es kein Zufall, aber man muss sich halt einfach auf den Weg machen und dann kommen manchmal auch Momente, in denen man ja merkt, okay, das war jetzt ein ziemlich großer Schritt nach vorne.
Ja, tatsächlich, weil du das gerade so beschreibst, dass du eben auch einen Experten hattest, der von außen dich unterstützt hat. Es gibt halt so Fragen, die können wir uns auch nicht selber stellen, ne? Also weder wir als Coach noch ein Mensch für sich. Es gibt da einfach Themen und Fragen, die lassen sich alleine, ohne mal mit Abstand mit jemandem zusammen draufzuschauen, nur schwierig greifen und auch mal so, ja, auf den Tisch packen und beleuchten. Insofern, ja, super, dass du da jemanden hattest, der dir da durch diese Zeit beim Finden deines eigenen Weges geholfen hat. Ja, jetzt hast du eben erzählt, nun Bücher und Vorträge, du bist als Speaker aktiv, du wurdest gerade zum Speaker des Jahres 2019 ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Bei deiner Arbeit dreht es sich ja zumeist eben um die Suche nach Potenzial. Was ist denn deiner Meinung nach für Menschen oft so schwierig daran, ihr eigenes Potenzial zu erkennen und auszuschöpfen?
Ich glaube, dass einer der größten ja, Fehler in der Herangehensweise ist, dass Menschen versuchen, immer nach der Passion, nach der absoluten Passion und Leidenschaft zu suchen, die sie von jetzt auf gleich auf einmal finden und sagen, das ist jetzt meine Passion. Und ich glaube, dass das in den wenigsten Fällen wirklich so ist. Das heißt, ich bin viel mehr davon überzeugt, dass es viel besser funktioniert, wenn ich Dinge mache, die mir Spaß machen und anfange, dann Energie reinzustecken. Und auf einmal werde ich in der Sache besser, die mir eh schon Spaß macht. Und irgendwann bin ich vielleicht sogar richtig gut darin. Und dann merke ich, okay, das ist wirklich das, was mich erfüllt, was mich zufriedenstellt. Ja, meine Passion. Und ich glaube, der sicherste Weg, die Passion nicht zu finden, ist, davon auszugehen, dass sie einem irgendwann in den Schoß fällt.
Da musste ich gerade schmunzeln, weil tatsächlich ist es mir genau so ergangen. Also ich habe auch durchs Tun, durchs einfach mal machen, ohne irgendwie zu sagen, das ist jetzt das, wohin die Reise für mich danach geht, mit der Ausbildung zum systemischen Coach angefangen und Vielleicht kurz zum Hintergrund. Zu der Zeit war ich noch Programmleiterin in einer Bildungsstiftung. Und ja, ich wollte in erster Linie mit dieser Ausbildung mich selbst weiterentwickeln, um für die Menschen in meinem Team eine noch bessere Unterstützung zu sein und sie bei ihrer persönlichen Entwicklung hin zu ihren individuellen Zielen ideal begleiten zu können. Ja, und im Verlauf dieser Coaching-Ausbildung habe ich dann gemerkt, was das mit mir macht und was ich über mich selbst gelernt habe und wie ich mich in der Arbeit mit und für Menschen plötzlich als so wirksam wie nie zuvor empfunden habe. Ja, und so kam es dann, dass ich irgendwann gespürt habe, das ist es jetzt, ohne vorher diesen Plan gehabt zu haben. Und deshalb trifft das, was du gerade beschrieben hast, auch so wunderbar auf mich selbst zu. Jetzt aber zurück zu dir. Wie ist es bei dir heute? Du bist ja vielseitig aktiv und ja, wo hast du das Gefühl, stehst du bei dir auf deiner ganz persönlichen Reise im Moment?
Ich sage immer, ich hoffe, ich komme in meiner ganzen Lebzeit nicht an, denn wenn man ankommt, ist man tot. Das Gefühl des Ankommens, das hatte ich tatsächlich beim Ironman of Hawaii und das ist für mich kein schönes Gefühl gewesen. Das war absolut kein schönes Gefühl, weil du merkst, die Reise ist auf eine gewisse Weise vorbei und es ist, glaube ich, gut, sich Ziele zu setzen, nach vorne zu streben, vielleicht auch auf einen hohen Gipfel raufzugehen, das viel Energie kostet. Dennoch aber in dem Hinterkopf zu behalten, danach geht es weiter, danach entwickelt sich wieder was, danach kommt ein neuer Weg dazu. Und für mich ist das eher so eine Reise auf mehrere Gipfel. Das heißt, ich suche mir verschiedene Ziele und gehe da auf diesen Gipfel nach oben. Dann genieße ich den Ausblick, gehe runter und suche mir den nächsten Gipfel. Und so geht das immer und immer weiter für mich. Natürlich in Verbindung mit der Tatsache, dass bestimmte Grundwerte, bestimmte Grundsachen immer dabei sind. Das heißt, ich möchte zum Beispiel mit Menschen zusammenarbeiten. Ich möchte anderen Menschen was mitgeben können. Ja, das heißt, solche Dinge müssen irgendwie immer dabei sein für mich zum Beispiel. Ja, das heißt, was möchte ich in meinem Leben da immer an der Seite haben? Und dann denke ich, für mich zumindest ist das eine sehr angenehme Situation, weil ich habe jetzt nicht mehr den Zwang, ich komme erst in 20, 30, 40, 50 Jahren an, ja, sondern ich komme regelmäßig an. Das heißt, ich komme regelmäßig in Abständen von mehreren Jahren an bestimmten Punkten an, wo ich mir denke, cool, da wollte ich mal hin, ja. Und dann kann ich das Ganze dementsprechend weiterarbeiten. Und ja, so versuche ich das Ganze zu handeln, da, ja, mir immer wieder neue Ziele zu setzen und vor allem auch neue Gipfel, ohne dass ich mir dann denke, okay, das ist mein ultimatives Ziel, wo ich unbedingt am Ende meines Lebens angekommen sein möchte.
Jetzt hast du gerade gesagt, dass ein wichtiger Wert zum Beispiel ist, dass du Menschen unterstützt und für und mit Menschen arbeitest. Wenn jetzt jemand, der dir nahesteht, auf dich zukäme und sagt, Mensch, Florian, ich möchte genau das für mich irgendwie rausfinden. Was sind eigentlich so die Dinge, meine Werte oder die Attribute, die für mich der richtige Weg haben muss? Was würdest du so jemandem vielleicht als Idee mitgeben, wie er oder sie das für sich herausfinden kann?
Na gut, also erstmal, es gibt natürlich wahnsinnig viele Tools und Coaching-Methoden, wie man eben genau das herausfindet. Das lässt sich dann natürlich auch in mehreren Stunden konkret erarbeiten. Zum Beispiel, was sind denn die Werte? Wie schaffe ich diese Werte tatsächlich zu integrieren? Wenn ich es jetzt aber dennoch zusammenfassen sollte, dann wäre es mit Sicherheit der Satz, versuch es nicht zu verstehen, versuch es zu erleben. Es gibt diesen Vergleich, verstehen bekommt immer den Trostpreis. Und Erleben bekommt den Hauptpreis. Wir, denke ich, versuchen es viel zu oft zu tief verstehen zu wollen und vergessen dabei aber, was sich wirklich denn richtig anfühlt, ja, weil wir einfach zu viele Informationen bekommen. Und gerade dann, wenn man sich auf diesen Weg macht, herauszufinden, wer man ist, vergleicht es gerne mit so einer Nebelsuppe. Das heißt, man begibt sich auf den Weg und es ist alles extrem neblig und man sieht irgendwie nur 2 Meter weit. Und dann sage ich, okay, die meisten würden jetzt nicht losgehen, weil sie denken, ich habe halt gar keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Und dann sage ich, okay, dann geh doch erstmal 2 Meter, so weit wie du siehst. Und dann gehst du wieder 2 Meter. Und dann gehst du wieder 2 Meter. Und dann gehst du wieder 2 Meter. Und irgendwann lichtet sich das Ganze mal und du merkst, ah, okay, in diese Richtung könnte es jetzt hingehen. Und wenn man die in Anführungszeichen einfachen Schritte geht, dann kommen halt oftmals auch oder funktionieren irgendwann auch die schwereren Schritte. Aber wie gesagt, dafür ist es notwendig, dass ich erstmal losgehe.
Was war denn in deinem Leben die schwerste Entscheidung, die du ja jemals treffen musstest und warum?
Ganz ehrlich, wüsste jetzt keine Entscheidung rückblickend, die mir bisher so richtig, richtig, richtig schwer gefallen ist. Ich bin nämlich jemand, der auch viel reflektiert und dann aber auch sehr klare Entscheidungen für mich treffe. Also ich weiß dann ziemlich genau, okay, ich möchte das und das machen und dann mache ich es auch so. Mit Sicherheit war der Ausstieg aus dem Hochleistungssport für mich so ein Knackpunkt, wo ich sehr viel darüber nachgedacht habe, weil da hängt natürlich extrem viel dran. Natürlich erstmal die persönlichen Sachen, der persönliche Weg, dann natürlich aber auch die ganzen Sponsoren, wo ich mir Gedanken gemacht habe, was sagen die jetzt, was denken die jetzt, was sagen die anderen, was sagen auch vielleicht ein paar Fans dazu und so weiter, was ja schwer nachvollziehbar war, warum ich mit 24 dann mit dem Hochleistungssport aufhöre. Deswegen würde ich mal sagen, der Ausstieg aus dem Triathlon war da mit Sicherheit so eine Sache, die mir ein bisschen schwerer gefallen ist. Aber dennoch glaube ich, dass, ja, das ist einfach oftmals so, ja, dass es Mut, einfach Mut bedeutet, aus diesem Hamsterrad rauszuspringen. Und dann merkt man nämlich das, was man sich vorgestellt hat, dass alles passieren könnte, vielleicht gar nicht so schlimm ist, wie das, was man sich die ganze Zeit ausgemalt hat. Ja.
Jetzt bist du diesem Hamsterrad entkommen und stehst in so vielen verschiedenen Bereichen sehr erfolgreich da. Wie formulierst du, beziehungsweise wie definierst du denn für dich Erfolg?
Das ist eine sehr spannende Frage, weil ich glaube, gerade dieses Thema Erfolg ist seit ein paar Jahren aktuell so omnipräsent. Jeder möchte den anderen Erfolg oder so viele möchten andere erfolgreich machen. Und auch die Gesellschaft gibt uns ja auf gewisse Weise unterschwellig zu verstehen, was denn Erfolg ist. Also Geld, ein Haus, eine Wohnung, ein Job, Familie und so weiter. Das suggeriert ja, okay, wenn du das erreicht hast, dann bist du erfolgreich. Für mich ist die erste Frage, die entscheidende nicht, wie werde ich erfolgreich, sondern was, wie du jetzt auch gesagt hast, bedeutet für mich Erfolg. Und ich beschreibe das, ich habe das auch in meinem Buch beschrieben. Ich fasse es mal ganz knapp und bündig zusammen. Es gibt drei Wörter, die heißen Liebe, Freiheit, Lebendigkeit. Und diese drei Wörter oder ja, die Bedeutung dieser drei Wörter beschreibt für mich Erfolg. Wenn ich das habe, wenn ich das in meinem Leben, in allen meinen Lebensbereichen ausleben kann, dann ist es für mich Erfolg, ganz unabhängig davon, wie das dann in der konkreten Sache aussieht.
Und wenn du jetzt heute so auf deine Situation schaust, auch mit der gerade erläuterten Definition von Erfolg, was ist denn für dich in deinem Leben absolut nicht verhandelbar?
Nicht verhandelbar ist definitiv meine Freiheit und meine Selbstbestimmung. Wir haben relativ gesehen so wenig Zeit auf diesem Mutterschiff Erde hier. Und in dieser Zeit möchte ich so weit wie es geht, ja, möglichst unabhängig und vor allem frei in meinen Entscheidungen sein, in meinem Handeln. Klar gibt es immer Momente, in denen ich dann ja bestimmte, in Anführungszeichen, vielleicht auch Kompromisse eingehen werde. Aber auch das sind alles Entscheidungen. Und für mich ist da definitiv der Hauptaspekt meine eigene, ja, meine eigene Entscheidungsfreiheit.
Vielen Dank für diese Einblicke. Was ist denn deiner Meinung nach die größte Zeitverschwendung?
Ich denke, dass die größte Zeitverschwendung ist, sich mit dem Leben anderer zu beschäftigen, ohne dabei irgendwas zu verändern. Das heißt, egal ob das jetzt auf Social Media ist, dass ich mir anschaue, was andere Menschen gerade momentan so treiben, dass ich mir die Stories anschaue, dass ich unnötig Nachrichten konsumiere, dass ich mir im Fernsehen anschaue, wie andere auswandern und ich es auch gerne machen würde, aber nicht mache. Das, denke ich, ist die größte Zeitverschwendung, sich mit dem Leben anderer zu beschäftigen, ohne dass dann daraus eine konkrete Maßnahme entsteht.
Es sollte also schon immer etwas sein, das auf und für den eigenen Weg inspiriert.
Ja, ich meine, ich kann mir schon ein Video anschauen über eine Person. Und das ist ja jetzt im Endeffekt, wenn jetzt jemand diesen Podcast hört, dann beschäftigt er sich oder sie sich ja auch mit dem Leben eines anderen, also mit dem Leben von dir und von mir. Was ja auch gut sein kann, hoffe ich zumindest, wenn daraus dann ja was entstehen kann. Das heißt, vielleicht ist ein oder zwei Impulse dabei, die dazu führen, dass der oder die was in Angriff nimmt. Aber sobald halt dann ja so Sachen konsumiert werden, die überhaupt gar keinen gar keinen Mehrwert liefern, wie zum Beispiel halt Social Media Timelines in vielen Fällen. Gibt ja auch andere Beispiele, wo es wirklich inspirierend sein kann. Aber in vielen Fällen, ja, glaube ich, dass es das Leben unterm Strich nicht wirklich besser macht, was jetzt zumindest meine persönliche Meinung dazu ist.
Ja, um ehrlich zu sein, bin ich auch kein großer Social Media Fan. Es gab mal eine Zeit, wo das anders war. Ich habe vor Ewigkeiten mal ein Jahr in Japan hauptsächlich gelebt und habe da viele spannende Menschen kennengelernt. Und es war eine super Sache, darüber miteinander verbunden zu bleiben und auch ein bisschen sich auszutauschen. Aber ja, irgendwann auch zurück in Deutschland habe ich mich dann auch wiedergefunden, wie ich, weiß nicht, auf ein Bild geklickt habe, wo jemand drauf war, den ich kannte. Und plötzlich guckte ich dieses ganze Album durch von einem Event, was mich nicht interessierte, von Menschen, die ich nicht kannte. Ja, und ich habe das irgendwann dann auch als Riesenzeitverschwendung in meinem Leben empfunden, weil man dann in so einen Strudel gerät und für sich das auch ja, manchmal gar nicht merkt.
Absolut.
Ja, Mensch, Florian, das waren ganz viele spannende Einblicke in dein Leben und deinen Weg. Und ich bin mir sicher, dass viele Menschen, die das jetzt heute gehört haben, die vielleicht überlegen, sich auf den Weg zu machen oder schon auf ihrem Weg sind, ganz viel spannendes Wissen und Inspiration hieraus mitgenommen haben. Herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch heute, Florian.
Danke, Gina, und danke an die Zuhörer und Zuhörerinnen.
Hat es dir gefallen oder hast du Anregungen für mich? Dann her damit. Kontaktiere mich hierzu über coaching@gina-friedrich.com, LinkedIn oder auch Facebook. Ich freue mich drauf. Bis nächste Woche. Ciao.